Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Es sind wirklich sehr, sehr effiziente 60 Minuten, die hier in Köln entstanden sind mit Fabian Bitter, dem Gründer von Emma & Noah. Emma & Noah ist eine Brand für Kinder- und Babybekleidung und beziehungsweise alles, was rund ums Baby so anfällt. Und in den 60 Minuten haben wir uns Zeit genommen, alles von Anfang bis Ende aufzurollen. Wie sie auf die Idee gekommen sind, wie sie Produkte getestet haben, wie sie Marketings gelegt haben, wie wichtig Fokus ist, wie wichtig es ist, dann sozusagen auch stringent den Ziel, wie durch passende Produkte zu erhöhen, eine sehr, sehr gute Qualität zu bieten. Aber eben auch sowas wie Community und Retention mit aufzubauen, weil das am Ende die wesentlichen Treiber für Profit sind und am Ende des Tages auch die Gründe sind, warum Emma & Noah heute da ist, wo sie eben stehen. Es ist aber eben auch ein kleines kritisches Gespräch, weil die Zahlen irgendwie aktuell vielleicht nicht mehr ganz so krass nach oben gehen, wie es die letzten Jahre der Fall war. Es ist schwieriger geworden. Der Markt hat sich verändert. Es ist ein klassischer Verdrängungsmarkt. Es werden faktisch nicht mehr Kinder geboren. Also es ist eine recht gleichbleibende Menge an neuen Kunden, die sozusagen in den Markt kommen. Das heißt sozusagen, die Produkte müssen innovativ sein, aber man ist eben auch angewiesen auf recht makroökonomische Trends, die im Markt geschehen. Das heißt, es ist auch ein kritisches Gespräch darüber, was gerade gut läuft, was schlecht läuft. Fabian ist ein sehr, sehr smarter Typ mit einem sehr, sehr guten Background von der WHU. Das heißt sozusagen, die Einordnungen von ihm sind sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich, eben aber auch mindestens genauso verständlich. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine tolle Brand, die hier aus der Ecke Köln gerade sozusagen wirklich groß wird und mich hat sehr gefreut, dieses Gespräch einzufangen. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit der Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit einem sehr besonderen Gast, heute mit Fabian Bitter von Emma & Noah. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, Moritz. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ich habe das Vorgespräch sehr genossen. Bin sehr gespannt, was wir heute hier auf die Beine stellen. Ich glaube, ihr habt wirklich viel zu erzählen oder auch viel gemacht. Vielleicht für jeden, der sich fragt, wo Marvin ist. Marvin hat sich leider Syndemoseband gerissen. Deswegen ist Marvin leider out of office. Das heißt, sozusagen heute eine legendäre Zweier-Session. Aber das sind meistens dann sogar, Marvin, hasst mich nicht, die besseren Folgen. Vielleicht bevor wir reinstarten, weil ihr habt jetzt, glaube ich, auch schon irgendwie die letzten Jahre viel gemacht. Das ist ein sehr spannendes Thema. Man kann, glaube ich, einfach sehr, sehr gut relaten, weil das Thema, glaube ich, irgendwie, auch wenn man keine Kinder hat, irgendwie immer einen Touchpoint zu einem selber hat. Hol die Leute doch vielleicht einfach gerne einmal selber ab, was ihr bei Emma & Noah genau macht, wie groß das Ganze vielleicht ist, einfach nur um anfangen, bevor wir vielleicht so ein bisschen tiefer reingehen, so ein bisschen das Statement zu setzen.
Gerne. Genau, wir sind mit Emma & Noah eine Omnichannel-Marke für nachhaltige Babyprodukte, vor allem im Bereich Babyschlaf und Heimtextil. Haben 2019 gestartet und sind jetzt mittlerweile plus 20 Mitarbeiter und haben letztes Jahr den achtstelligen Umsatz geknackt.
Das ist natürlich schon eine ziemlich gute Quote oder beziehungsweise das ist natürlich die magische Zahl, auf die irgendwie jeder immer so ein bisschen optimiert. Ihr habt beispielsweise, das finde ich bei euch so besonders, ihr habt auch einfach schon extrem viele Kundinnen, ne? Also sozusagen, vielleicht kannst du noch kurz sagen, wie retrospektiv dann ungefähr die Community bei euch aussieht.
Ja, genau. Also mittlerweile müssten wir so knapp an die 1 Million Kundinnen und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit unseren Produkten glücklich gemacht haben. Genau. Und was die Community angeht, sind wir über Instagram mittlerweile über 100.000 Follower groß. Sehr starke Community auch in unserem Newsletter und in unserem WhatsApp-Kanal. Auch mit knapp unter 200.000 Mitgliedern, die auch sehr aktiv tatsächlich sind. Da schauen wir immer drauf und filtern natürlich auch aus, wie die Aktivität aussieht, ob Emma & Noah noch relevant ist für die entsprechenden Einzelpersonen. Genau, und da sind wir knapp 200.000 aktive Mitglieder.
Sehr cool. Heute stehst du hier so ein bisschen sozusagen Co-Founder und irgendwie Geschäftsführer der ganzen Sache und ihr macht irgendwie achtstellige Umsätze, habt ein großes Team. Irgendwo in deinem Leben wird irgendwie, glaube ich, einmal so ein bisschen der Touchpoint gewesen sein, wo du das erste Mal irgendwie so mit dem Unternehmertum irgendwie in Kontakt getreten bist. Also wenn man sich so ein bisschen deine Vita anguckt, du hast, glaube ich, irgendwie noch so ein paar Corporates abgehakt, wo man hätte irgendwie auch denken können, okay, vielleicht bleibt er auch irgendwie einfach da. Also irgendwie war es bei E.ON, bei der BNP warst du, glaube ich, irgendwie noch im Banking, also irgendwie schon so recht klassische Corporates, wo man auch irgendwie gerne mal vielleicht einfach länger bleibt. Was war vielleicht denn so ein bisschen so dein erster Touchpoint zum Unternehmertum und wieso hast du dich dazu entschieden, irgendwie erstmal überhaupt diesen Weg zu gehen?
Ja, genau. Der Touchpoint mit dem Unternehmertum kam tatsächlich schon relativ früh, auch in der Schulzeit. Ein Nachbar meiner Eltern, für den ich dann auch in der Schulzeit schon angefangen habe, ein bisschen nebenher zu arbeiten, ist aus einer Unternehmerfamilie, unter anderem Bräuninger, entsprungen. Und genau, das war so mein erster Berührungspunkt tatsächlich mit dem Thema Unternehmertum.
Verrückt. Und dann hast du sozusagen, wo hat es dich dann so richtig, sag ich mal, erwischt? Also du bist dann ja noch irgendwie an die WHU gegangen. Es gibt, glaube ich, irgendwie wenige Station, wo ich sage, da kann man irgendwie so ein bisschen irgendwie erahnen, was danach folgt, aber irgendwie die WHU zähle ich so ein bisschen mit dazu, wo viel rauskommt, dann natürlich irgendwie, klar, Rocket Internet damals ziemlich viel dabei, aber natürlich irgendwie so Amazon und Co. bringt auch immer sehr, sehr viele Gründer raus, die dann irgendwie ihr eigenes Ding machen. Wieso bist du damals an die WHU gegangen und wie wichtig ist die WHU so ein bisschen so in deiner Journey?
Genau, ich glaube, ist ein integraler Bestandteil tatsächlich. Also zum einen damals über die Arbeit neben der Schulzeit her, habe ich mich dann natürlich auch mehr und mehr für Startups interessiert und mich so ein bisschen eingelesen, geguckt, was passiert so in Deutschland, und dann auch zu Ende der Oberstufe natürlich geschaut, okay, in welche Richtung möchte ich gehen, wie kann ich mich Richtung Startup, Unternehmertum orientieren, und bin dann relativ schnell auf die WHU aufmerksam geworden, was dann auch nochmal ein Touchpoint mit dem Nachbarn meiner Eltern war, weil er und seine Frau ebenfalls an der WHU damals studiert haben und ich im Gespräch eigentlich schnell rausgehört habe, okay, das könnte eigentlich ganz gut zu mir passen. Und habe mich dann dazu entschieden, aufgrund des Startup-Fokus der Uni und auch der Praxisorientierung eben entsprechend dann auch das Studium dort zu beginnen.
Verrückt, die WHU ist für Leute, die glaube ich nicht da waren, immer so ein bisschen so ein eigener Kosmos. Aber du hast damals ja glaube ich auch, wenn wir so ein bisschen überleiten, in die Anfangszeit von Emma und Noah, du hast da ja glaube ich auch deine Mitgründerin kennengelernt, oder ist das sozusagen losgelöst davon entstanden? Ich weiß beispielsweise nur, dass ihr beide sozusagen an der Uni studiert habt.
Jein, also wir kannten uns während des Studiums tatsächlich nicht, weil sie, während ich im Bachelor studiert habe, im Master war, und wir haben uns tatsächlich dann erst über das Alumni-Netzwerk mit Fokus dann auf das Thema Gründung, Unternehmertum und dann auch speziell in Bezug auf Emma und Noah kennengelernt.
Wie sah denn so ein bisschen sozusagen die Basis von Emma und Noah aus, beziehungsweise vielleicht können wir einfach einen Schritt zurückgehen und einfach so ein bisschen so das Konstrukt vielleicht einmal aufräumen, weil es kann auch sein, dass ich es irgendwie falsch verstanden habe, aber ihr seid ja beide beispielsweise, ihr habt keine Kinder und gründet dann sozusagen eine Brand genau in dem Bereich. Was war vielleicht irgendwie Emma und Noah, bevor ihr irgendwie reingekommen seid, wenn ich das richtig verstanden habe? Gab es das Unternehmen oder die Brand in irgendeiner Art und Weise, war schon irgendwie gegründet? Vielleicht kannst du so die ersten Touchpoints und dann irgendwie euren Einzug in das Unternehmen so ein bisschen beschreiben.
Genau, sehr gerne. Genau, es gab die Grundidee zu Emma und Noah war schon gelegt in Zusammenarbeit mit Aline damals und auch Teilen unserer Gesellschaft da. Und es war eigentlich eine Mischung aus einmal dem emotionalen Thema Kinder, Familie, Nachwuchs in den Familien und auf der anderen Seite sehr analytisches Thema, okay, welche Business Verticals sind eigentlich spannend, was gibt es irgendwie an Potenzialen für Gründungen im Bereich Direct-to-Consumer, Omnichannel, halt vor allem irgendwie Konsumprodukte orientiert. Genau, und dadurch ist Aline dann relativ schnell irgendwie darauf aufmerksam geworden, auch weil es Nachwuchs bei ihr in der Familie gab und sie auf der Suche war, ganz klassisch irgendwie so ein bisschen nach Geschenken, und dann ihr aufgefallen ist, okay, im Handel sehr viele Produkte, die eigentlich nicht so richtig ihrem Anspruch entsprachen und ihren Vorstellungen, und das war eigentlich so der erste Touchpoint mit dem Thema, sich mit der Kids-Branche und den Familienprodukten eigentlich auseinanderzusetzen.
Eure Gesellschafter sind ja nicht ganz unbekannt. Also ich glaube sozusagen, wenn man sich ein bisschen in der Welt auskennt, ist es ja sozusagen, glaube ich, die Otto Wilde Family, die da sozusagen ein bisschen hintersteht. Wie kam da vielleicht so ein bisschen der Touchpoint? Ist natürlich irgendwie für jeden, der, sag ich mal, für einen Mann, der gerne grillt, sag ich mal, ist natürlich sozusagen Otto Wilde natürlich ein Begriff, riesengroße Company geworden. Wie kam das zustande und wie ist vielleicht sozusagen das Verhältnis auch heute?
Ja, genau. Teile der Otto Wilde Gründer waren damals Gründer von Springlane auch. Auch damals ein Direct-to-Consumer Geschäft für Home und Kitchen Appliances. Und Aline, meine Mitgründerin, war damals vor allem auch fürs Category Management verantwortlich. Teile der Gründer von Springlane sind eben die Otto Wilde Gründer und waren ebenfalls auch an der WHU und waren im engen Austausch immer auch mit Aline, weil sie gesagt hat, sie möchte früher oder später selber Unternehmerin werden und ein Unternehmen gründen. Und genau, das hatte sich dann einfach über diese Zeit entwickelt. entwickelt. Und dann haben wir uns auch ursprünglich mal das Büro zusammen mit Otto Wilde geteilt für einen kurzen Zeitraum. Und genau die drei Gründer, beziehungsweise die beiden Gründer und die eine Gründerin von Otto Wilde sind auch bei uns Investoren und Gesellschafter.
Verrückt. Wann kannst du zeitlich genau sagen, bist du dann sozusagen reingestartet? Also es hat sich jetzt so ein bisschen angehört, dass Aline vielleicht einen Ticken vorher drin war. Sie haben es dann sozusagen Otto Wilde, Aline alleine gemacht, sage ich mal. Wann bist du dann final sozusagen mit reingejoint, in welchem Jahr?
Genau, der Grundstein wurde Mitte 2018 gelegt. Da gab es die ersten Produktentwicklungen und zu Ende 2018 eigentlich die ersten Verkäufe testweise über Amazon, damals also reine Marketplace-Brand. Und Anfang 2019 bin ich dann auch schon dazugekommen, weil Aline auch relativ schnell für sich erkannt hat und auch mit Empfehlung unserer Gesellschafter oder den Gründern von Otto Wilde, das wahrscheinlich es schon Sinn ergibt, mal mit einem Co-Founder, einer Co-Founderin sich die Themen aufzuteilen, weil auch unter anderem geteiltes Leid ist halbes Leid, gerade am Anfang in der Gründungsphase und in den ersten Jahren kann ich das auf jeden Fall auch so unterschreiben und ich denke auch, dass ich für Aline sprechen kann, wenn sie das, dass sie das auch bestätigen würde.
Ist ja, glaube ich, eine ganz, ganz besondere Beziehung, die man da aufbaut. Also ich glaube, die kann man irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, wenn man sie nicht pflegt, aber es ist, ich habe ja selber einen deswegen, ich kann das auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Du hattest es eben kurz so ein bisschen so im Nebensatz gesagt, dass ihr damals auf Amazon gestartet seid, aber irgendwie, glaube ich, ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt irgendwie in der ganzen Journey, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo sich viele Leute vielleicht so ein bisschen dran verrennen und irgendwie es zu verkomplizieren. Ihr habt es sehr, sehr lean gemacht und am Anfang irgendwie die Produkte einfach erstmal auf Amazon angetestet. Was war so die Idee dahinter und was hat es euch eigentlich im Ende genau gebracht? Weil das ist irgendwie, finde ich, so der smarteste, so die smarteste Product Validation, die du dir eigentlich so ein bisschen einholen kannst. Aber viele Leute kommen nicht drauf. Wie kamt ihr drauf und was habt ihr da genau gemacht?
Genau, für uns war Amazon am Anfang vor allem Proof of Concept, weil du natürlich irgendwie den größten Marktplatz in Deutschland bedienst, nicht so eine klare Stickiness bei der Markenbekanntheit hast und direkt ein riesen potenzielles oder einen riesen potenziellen Kundenstamm, der einfach auf der Plattform unterwegs ist. Das heißt, relativ schnell irgendwie viel Traffic, worüber wir dann auch einfach unsere Produkte testen konnten, worüber wir USPs testen konnten, Verkaufspunkte. Und dadurch, dass wir am Anfang natürlich überhaupt keine Markenbekanntheit haben, was gerade im Kids-Segment die Situation schon deutlich erschwert, war für uns Amazon eigentlich der einzig sinnvolle Kanal, um Produkte, um die Marke auch einfach an sich zu testen. Funktionieren wir? Haben wir einen guten Product-Market-Fit? Was sind die USPs? Was sind Themen, die Eltern bewegen? Was müssen wir irgendwie im Vergleich zur Konkurrenz an den Produkten anpassen? Und deswegen war für uns eigentlich klar, dass wir am Anfang über Amazon starten, über das Marktplatzgeschäft und darüber eben Produkte testen können, skalieren können und dann auch kurz danach dann übergegangen sind, die eigene Marke und den Direct-to-Consumer-Kanal in den Fokus zu rücken.
Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis ihr sozusagen den Weg dann zum eigenen Shop gegangen seid?
Genau, ich würde sagen, all in all war das so ein Dreivierteljahr von irgendwie Grundstein, Emma und Noah hin zu, okay, wir legen den Fokus auf den eigenen Shop, auf die eigene Marke, auf die Markenbekanntheit und gehen eigentlich weg vom Fokus vom reinen Marktplatzgeschäft.
Das war dann 2019?
Genau.
Verrückt. Das ist ja dann so ein bisschen so, vielleicht kurz vor Corona, bevor Corona irgendwie so ein bisschen einzieht, ist vielleicht auch immer ganz spannend, da so ein bisschen auch noch drüber zu sprechen. Wir kommen da im weiteren Verlauf auf jeden Fall auch noch hin. Grundsätzlich finde ich, ist bei euch so spannend, diesen Markt, weil man irgendwie Touchpoints hat, auch obwohl man vielleicht gar nicht drin ist. Also ich bin irgendwie 0,0 Zielgruppe und werde es wahrscheinlich auch in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich nicht sein, aber sozusagen auf der anderen Seite kenne ich halt irgendwie alleine durch die Familie oder irgendwie durch andere Touchpoints halt irgendwie mindestens 15 Leute, die gefühlt sehr, sehr nah an euch dran sein könnten. Am Anfang ist es vielleicht auch mal ganz spannend zu verstehen, bevor wir so ein bisschen so auch die Growth Journey so ein bisschen einfangen. Du hattest es auch eben schon mal kurz gesagt, wäre so ein bisschen so die Frage, was für ein Markt war denn irgendwie 2019 dann, als ihr auf den eigenen Shop geswitcht habt, so ein bisschen vorzufinden, weil das ist ja immer so ein bisschen so die Ausgangslage zu dem, was man irgendwie eigentlich werden kann und irgendwie verändert sich das dann irgendwie auch immer im weiteren Prozess auch so ein bisschen. Wie ist der vielleicht so ein bisschen strukturiert gewesen damals?
Ja, genau, das war ja auch Teil unserer Analyse, wo wir relativ schnell erkannt haben, dass das ein gutes Potenzial für uns hat, uns alleine über das Geschäftsmodell zu differenzieren. Also wenn du dir den Markt 2018, 2019 anschaust, gerade so im Kids-Bereich, siehst du relativ viele mittelständische Unternehmen, viele Familienunternehmen mit 40, 50, 60 Jahren Historie, die 99% ihres Geschäftes über den stationären Handel aufgebaut haben, über Retail-Partner. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, okay, als reines Direct-to-Consumer-Play können wir uns alleine schon ohne die Produktdifferenzierung vom Markt abheben und eben direkt auch mit den Kundinnen und Kunden, mit der Community in Kontakt treten, was aus unserer Sicht super essentiell auch für den weiteren Verlauf und Erfolg von Emma und Noah war, dass wir eben direkt an dem Endkunden, der Endkundin dran sind und eben nicht nur über Bande, über Händler spielen. Genau, und das war für uns eigentlich mit einer der wichtigsten Faktoren. Zum anderen war das Thema Nachhaltigkeit und Design, gerade beim Fokus Babyschlaf, Heimtextil, damals einfach noch nicht so präsent, was für uns aber von Anfang an eigentlich Kern in der Produktentwicklung war. Und auch, dass es häufig die Historie gab, bei den Gründungen vom eigenen Bedarf eben auszugehen. Und meine Co-Founderin und ich haben selber beide keine Kinder, was wir eigentlich für uns auch damals als Chance gesehen haben, dadurch, dass wir darauf angewiesen waren, in der Produktentwicklung direkt die relevante Zielgruppe und Hebammen und Kinderärzte mit einzubinden, um eben einfach sehr bedarfsorientiert Produkte zu entwickeln, was so in der Form eigentlich kein Anbieter am Markt gemacht hat.
Aber kannst du so einen groben Einblick geben? Also der Markt ist ja immer so ein bisschen alleine durch die Geburtsrate so bestimmt. Also irgendwie, ich kenne wenige Märkte, die, also du kannst ja irgendwie nicht mehr akquirieren, als es neue Geburten gibt. Also ich meine, das ist ziemlich klar. Aber wie groß, wie viele Neugeburten gibt es so ungefähr im Jahr? Wie kann man sich das so ungefähr vorstellen damals?
Genau. Während Corona hat das Ganze gepiekt. Ich glaube, Spitze waren mal 820.000 Geburten. Und letztes Jahr zum Beispiel ging es wieder deutlich runter. Da waren wir, meine ich, bei circa 680.000 Geburten. Der Markt ist schon sehr stark eben gerade durch diese Schwankungen beeinflusst. Das ist auf jeden Fall korrekt und wir befinden uns in einem reinen Verdrängungsmarkt. Das heißt, ich kreiere mit unseren Produkten jetzt grundsätzlich keinen neuen Bedarf. Heißt, wir stehen in der direkten Konkurrenz, was, glaube ich, auch gleich vielleicht noch für die Überleitung während Corona natürlich unser absoluter Vorteil war, weil wir für die Situation perfekt aufgestellt waren und in der Zeit halt sehr stark wachsen konnten und eben Marktanteile für uns gewinnen konnten. Und genau, ich glaube, so ist der Markt aufgebaut. Für uns natürlich auch in der Betrachtung Nischenmarkt, wenn man sich die reinen Geburtenrate anschaut. Deswegen war für uns von Anfang an klar, dass wir auf jeden Fall das Produktsortiment und den Customer Lifecycle uns ganz genau anschauen müssen und entlang der Entwicklung des Kindes Produkte entwickeln, die für unsere Kundinnen und Kunden einfach entlang der Zeit relevant sind. Weil wenn es nur ein reines Ein-Produkt Thema gewesen wäre, dann hätten wir glaube ich, nicht so profitabel skalieren können, noch hätten wir überhaupt diese Größen erreichen können, die wir jetzt mittlerweile erreicht haben.
Jetzt habt ihr sozusagen heute eine irgendwie achtstellige Runrate, macht irgendwie unglaublich gute Produkte in verschiedensten Bereichen. Angefangen hat es aber irgendwie alles irgendwie damals dann irgendwie 2019, nachdem ihr dann so ein bisschen von dem Amazon-Thema weggerückt seid und die Brand aufgebaut habt. Jetzt haben wir irgendwie heute das Ergebnis von irgendwie, weiß ich nicht, achtstelliger Unternehmensgröße mit irgendwie kranken Produkten, mit wirklich KPIs, wo sich wahrscheinlich viele so ein bisschen so die Finger nachlechzen, weil viele natürlich irgendwie hart am Struggeln sind. Was würdest du denn sagen, waren so die ersten Schritte, um so ein bisschen die PS auf die Straße zu bringen? Weil ich glaube, was viele am Anfang irgendwie auch immer so ein bisschen falsch machen, ist, dass sie sich gerne mal so ein bisschen in verschiedenen Shiny Objects so ein bisschen verrennen. Es ist aber auch irgendwie zu erwarten, weil ich meine, woher soll man wissen, wenn man einmal gründet, was irgendwie der richtige Weg am Anfang ist? Es gibt ja irgendwie Millionen Möglichkeiten. Wie habt ihr vielleicht so ein bisschen dann so die ersten PS auf die Straße gebracht und die ersten wirklich guten Hebel auch gefunden? Also was habt ihr vielleicht irgendwie marketing-wise gemacht? Wie habt ihr irgendwie am Anfang vielleicht gedacht? Ihr seid ja irgendwie schon sehr analytisch. Ich meine, die WHU spricht da irgendwie auch für sich. Ihr habt irgendwie auch irgendwie im Hintergrund Gesellschafter, die viel Ahnung haben. Wie habt ihr vielleicht so eine Roadmap gebaut und dann so ein bisschen die PS dann wirklich losgeschickt?
Genau, also ich glaube, und das würde ich auch jedem Gründer und jeder Gründerin in dem Bereich empfehlen, nachhaltiges Wachstum war für uns immer Prämisse Nummer eins. Und deshalb haben wir alle Marketingaktivitäten eigentlich immer sehr stark bottom-up aufgebaut, also immer sehr nah am Kauf erst optimiert und dann nach und nach eben weiter nach oben offener skaliert, wenn auch die Budgets, die Profitabilität einfach vorhanden sind. Und für uns so der erste Schritt waren auf jeden Fall Influencer. Und das muss man ganz klar sagen, ist für uns immer noch mit einer der integralsten Bestandteile in unserem Marketingmix, aber war damals 2018, 2019 super dankbar. Hintergrund, wir waren eben in der Lage, über das Produkt, ja, Babyprodukte, eben sehr stark an gute, starke Content-Creator zu kommen, die eigentlich bis dato nur Anfragen für Produkte für sich selber hatten, dann aber eben Eltern geworden sind und auf einmal einen Bedarf für Babyprodukte hatten. Und die meisten Marken in unserem Segment damals aber überhaupt nicht aktiv waren im Bereich Influencer-Marketing, sodass wir eigentlich standalone eine super Ansprachemöglichkeit hatten, plus dadurch auch einfach in der Lage waren, sehr kosteneffizient auch über Barter-Deal-Basis mit unserer relativ kleinen Größe super Kooperationspartner und Partnerinnen für uns zu gewinnen, mit denen wir tatsächlich auch dann sehr, sehr lange zusammengearbeitet haben, eigentlich ja, entlang des Customer Lifecycles, was für uns sehr gut funktioniert hat und was für uns eigentlich der Kicker war, um da richtig PS auf die Straße zu bringen, weil es A, Trust geschaffen hat, einfach Vertrauen, die Produkte gut vorgestellt wurden und den potenziellen Kundinnen und Kunden eben nahegebracht wurden. Und auf der anderen Seite einfach auch direkt für Abverkäufe gesorgt haben, was für uns natürlich in der Situation das Nonplusultra war.
Was habt ihr denn vielleicht marketing-wise noch so ein bisschen gemacht? Also sozusagen auch, um zu dieser Eight-Figure-Runrate zu kommen, kommt man ja meistens nicht nur über einen Marketing-Akquisitionskanal irgendwie hin. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Influencer-Marketing war so ein bisschen so das State-of-the-Art-Ding, womit ihr einfach irgendwie alles viel mit nach oben gezogen habt. Wie hat sich das denn vielleicht so ein bisschen mitentwickelt? Weil du musst ja dann irgendwie auch gucken, dass du irgendwie einen Meta nachziehst, dass du irgendwie die Google-Ads irgendwie nachziehst, um einfach irgendwie alle Abstrahleffekte einzufangen. Wie hat sich so dieser ganze Mix so ein bisschen entwickelt?
Genau, das hatte ich ja eben schon kurz angerissen, dass wir das sehr stark irgendwie bottom-up fokussiert haben, sind eben dann am Anfang, als wir gesehen haben, okay, wir kriegen Traction über Influencer-Kooperationen und da fällt aber natürlich auch irgendwie Traffic weg, der nicht sofort convertet. Ja, wie fangen wir den auf? Und sind dann relativ schnell eben reingegangen und haben Retargeting-Kampagnen gebaut, Marketing-Kampagnen aufgebaut und das Ganze dann nach und nach über die Größe, über die Profitabilität, über auch den Scale immer weiter nach oben verschoben und den Funnel auch einfach größer aufgemacht. Und auf der anderen Seite, glaube ich, was für uns auch von Anfang an ein starker Fokus war, weil wir einfach erkannt haben, dass es halt einen sehr hohen Informationsbedarf in diesem Segment gibt, gerade wenn es um das erste Kind geht, dass wir SEO sehr stark in den Vordergrund gerückt haben bei uns. SEO ist aus unserer Perspektive ein Marathon, kein Sprint, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass wir die Erkenntnis sehr früh hatten und da früh gestartet sind, weil wir uns da eine extrem gute Positionierung im Markt auch einfach aufgebaut haben, jetzt über die letzten Jahre, die halt sehr robust ist gegenüber Konkurrenten und eben durch diesen Informations- und Austauschbedarf eben haben wir auch dahingehend einfach Content-Bereiche gebaut, um die Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen und Besucher auf unserer Webseite eben nicht nur mit Produkten zu bespielen, sondern auch einfach so ein bisschen als Partner zu agieren, dass wir halt relevante Informationen bündeln, anreichern, nochmal mit Expertenmeinungen wie Hebammen, wie Kinderärzte und darüber eben auch einen sehr starken informativen Charakter bei uns auf der Webseite aufgebaut haben, der natürlich auch Traffic generiert, den wir auch teilweise zu deutlich späteren Zeitpunkten dann auch erst konvertieren, aber dass wir früh im Relevant Set von allen Nutzerinnen und Nutzern sind.
Wie wichtig ist da vielleicht so ein bisschen auch der B2B? Also ist das dann beispielsweise so, dass die Kundin dann irgendwie bei euch auf die Seite geht, sie kommt irgendwie, sie wird Mutter und kommt durch den SEO-Blog dann auf die Page und sagt dann irgendwie, ja, ich will mir das Produkt aber irgendwie einfach mal vor Ort angucken. Ist das dann irgendwie auch ein Grund, warum ihr im Stationären sozusagen so stark vertreten seid oder ist das einfach Absatz?
Nee, ist auf jeden Fall eine Mischung aus beidem. Also wir sind ja ursprünglich rein als Direct-to-Consumer-Marketplace-Unternehmen gestartet und nach Corona war uns dann relativ schnell klar, okay, es werden sich die Online-Aktivitäten auch wieder teilweise stationär zurückschiften. Gerade bei uns im Kids-Segment haben wir einen Online-Share von 35%, was verhältnismäßig sehr niedrig ist. Wenn man sich Consumer Electronics anschaut, sind wir, glaube ich, eher so bei Richtung 80%. Mhm. Und das liegt ganz einfach daran, dass eben Kinderwagen, Hochstühle, Autositze immer noch natürlich irgendwie Teil des Kaufprozesses sind. Das sind Produkte, die wir jetzt nicht selber anbieten, aber für die der Kunde auf jeden Fall in den stationären Handel geht, um die Produkte gerade mit den Preispunkten auch einfach irgendwie testen zu können. Und da haben wir gesagt, okay, in dieser ganzen Journey müssen wir präsent sein. Ja, sowohl einfach von der Sichtbarkeit als auch als potenziellen weiteren Umsatzkanal. Und das hat für uns dann nach Corona eben auch sehr stark funktioniert, weil wir halt mit Händlern auch zusammenarbeiten konnten, relativ zügig, weil wir die Markenbekanntheit eben uns über die Jahre während Corona dann auch stark aufgebaut hatten. Und normalerweise ist es eher andersrum, dass Marken, die noch nicht bekannt sind, über den stationären Handel wachsen wollen, eben über die Sichtbarkeit. Und bei uns kamen wir halt hin und haben mit Händlern gesprochen, die gesagt haben, bei uns sind sowieso schon Kundinnen und Kunden, die nach euch fragen. Das passt perfekt, lass uns da irgendwie zusammenarbeiten, weshalb wir da auch sehr schnell einen guten Track Record aufbauen konnten. Aber um die Frage abschließend zu beantworten, ist es sowohl für uns ein Umsatzkanal als auch ein Sichtbarkeitskanal.
Wir haben jetzt viel, beziehungsweise war auch eine bewusste Entscheidung, jetzt erstmal viel über die Acquisition oder beziehungsweise ums Marketing zu sprechen. Hey, wo kriege ich eigentlich die Kundin oder den Kunden irgendwie am ersten Schritt einfach erstmal so ein bisschen her? Du hast es jetzt eben nebenbei auch immer schon so ein bisschen gesagt, ist so ein bisschen so Lifetime-Cycle, wie sozusagen ich den Kunden irgendwie über das ganze Leben sozusagen eigentlich immer wieder vielleicht an ein paar Touchpoints einkaufen kann. Ihr habt damals sozusagen mit dem ersten Produkt gestartet und heute würde ich sagen, steht ihr halt irgendwie so ein bisschen so da und bietet eigentlich so von der Geburt bis zum irgendwie dritten Alter alles an. Also irgendwie, wenn ich wahrscheinlich im ersten Kauf einen wirklich guten Job mache, habe ich eigentlich eine sehr treue und zuverlässige Kundin, die mir auch irgendwie wahrscheinlich gerne auch wieder bei mir einkaufen kommt, wenn ich halt einen guten Job mache. Wie hat sich denn vielleicht so ein bisschen so die Produktpalette bei euch entwickelt, nachdem ihr sozusagen mit dem ersten Produkt gestartet habt und wie wichtig ist es auch eben, dass ihr eure Produkte immer in diesem Cycle halt irgendwie so ein bisschen versucht mit einzupflanzen?
Ja. Genau, das war uns eigentlich von Anfang an klar, dass wir da einen starken Fokus drauf legen müssen. Weil unsere Preispunkte jetzt im Vergleich zu Kinderwagen, Hochstühlen, Autositzen einfach doch im Verhältnis niedriger sind. Customer Acquisition Costs aber doch gerade auch während Corona natürlich sehr stark im Online-Bereich gestiegen sind. Und wir von Anfang an wussten, okay, der Lifecycle unseres Kunden ist irgendwo endlich. Ja, irgendwann ist das Kind zu alt, dann passt die Marke nicht mehr von der Ausrichtung, weil dann kommt das Kind in den Kindergarten, dann wird es beeinflusst, nimmt es Einfluss auf die Kaufentscheidung und muss von der Marke eher direkt angesprochen werden. Wir fokussieren uns ja sehr stark in der Kommunikation einfach auch auf die Eltern, was auch Design und Bildsprache und Content angeht. Und vor dem Hintergrund war uns klar, okay, wir müssen schauen, dass wir Produkte entwickeln in diesem limitierten Zeitraum und einfach schauen, welche Produkte, die zu unserer Marke, die auch zu unserem Skillset, gerade im Bereich Heimtextil und Babyschlaf irgendwie gut passen, kann man entlang des Customer Lifecycles einbinden. Und am Anfang hatten wir natürlich überhaupt keine Idee, wie auch von der Produktentwicklung mussten wir von Anfang an eben auf die Nutzerinnen und Nutzer, Kundinnen und Kunden hören und haben uns aktiv mit denen ausgetauscht über Newsletter, über unsere Social Media Kanäle, über WhatsApp, um eben rauszufinden, okay, was sind Produkte, woran die Kundinnen und Kunden Interesse haben, was passt irgendwie gut zu uns, und auf dieser Basis sind wir eben hingegangen und haben nach und nach auch das Produktportfolio weiterentwickelt. Und in der Produktentwicklung selbst ist auch viel Test and Learn dabei. Heißt, wir schauen natürlich auch, okay, welche Produkte funktionieren und testen. Funktionieren die Produkte gut? Bauen wir diese Produktkategorie auch einfach weiter aus? Funktionieren die Produktkategorien nicht und passen irgendwie nicht zu uns? Der Kunde, die Kundin nimmt die nicht an. Dann räumen wir auch das Sortiment entsprechend wieder leer. Also es ist so ein Steady Cycle von Produktneuentwicklung, Produktweiterentwicklung, aber auch dann wieder Herausnahme von Produktkategorien aus dem Sortiment. Und das Ganze haben wir uns von Anfang an sehr analytisch angeschaut. Ja, also geschaut, okay, wann kauft der erste Kunde bei uns, zu welchem Zeitpunkt, das Ganze angereichert über zum Beispiel Umfragen mit Geburtsdaten für die Kinder, um da eben gut abschätzen und abmessen zu können, okay, in welchem Kindesalter, zu welchem Zeitpunkt kauft der Kunde, die Kundin eigentlich welches Produkt, was sind so die Time-Lags dazwischen, wann im Schnitt bekommt der Kunde, die Kundin vielleicht auch nochmal ein zweites oder ein drittes Kind, um da wirklich sehr datengetrieben abschätzen zu können, zu welchem Zeitpunkt müssen wir auch irgendwie in die Kommunikation, in die Aktivierung gehen, wann sind welche Informationen, welche Produktkategorien relevant, und das Ganze können wir natürlich jetzt mittlerweile mit der Datenbasis auf der Größe relativ präzise prognostizieren und dann auch einfach in die Kommunikation gehen.
Wie wichtig würdest du sagen, ist an der Stelle so ein bisschen das Thema Testing, also sowohl sozusagen auf Produktebene, das hast du gerade schon so ein bisschen angeschnitten, aber eben auch so vielleicht so ein bisschen im Shop, in der Ansprache an die Kundinnen und an den Kunden?
Sehr wichtig. Also ich glaube, ja, you can only manage what you can measure. Das ist auf jeden Fall ein Fokus, den wir schon immer hatten. Also wir wollen immer irgendwie sehr zahlenbasiert arbeiten, sehr zahlengetrieben. Und dadurch sind Hypothesen wichtig, diese aufzustellen und natürlich dann auch einfach zu testen, sowohl im Produkt als auch in der Kommunikation, auf der Webseite, im Newsletter etc. Also wir testen eigentlich fast alles, alle Elemente, alle Inhalte, alle Kommunikationen werden bei uns eigentlich immer getestet, weil einfach Annahmen treffen, Dinge ändern auf Basis der Annahme, weil ich denke, das ist sinnvoll, ergibt für uns halt keinen Sinn, weil ja, am Ende bin ich immer noch kein Vater. Ich kann die Kundengruppe, die Zielgruppe natürlich jetzt mittlerweile sehr gut einschätzen, aber am Ende ist das eine Annahme von mir als Einzelperson und das muss ich halt validieren über Zahlen, über Testergebnisse, wenn tausende Nutzer eben diesen Prozess durchlaufen sind. Deswegen ist es für uns eigentlich unerlässlich zu testen.
Gibt es noch irgendwie sozusagen einen anderen Baustein, wo du sagen würdest, ey, das war wirklich mitverantwortlich für sozusagen das Aufbau auf achtstellige Umsätze? Also es war jetzt viel Produkt, glaube ich, smartes Gründerteam, irgendwie auch irgendwie gutes Produkt validiert, dann smart in Wachstum reingegangen. Gibt es da irgendwie noch irgendwie so einen Punkt, an den du denkst, wenn du die Frage hörst?
Genau, also von Anfang an würde ich auf jeden Fall sagen, die Community. Ich glaube, ohne unsere Kundinnen und Kunden, ohne die Follower und Followerinnen, wären wir heute nicht da, wo wir sind, weil wir eben einfach sehr bedarfsgesteuert Kommunikation aufbauen, Produkte bauen, weiterentwickeln, und ohne den Input würden wir, glaube ich, nicht dastehen, wo wir heute sind. Alleine was die letzte Produktentwicklung anging, haben wir 10.000 Datenpunkte aufgrund von Umfragen, Social Media Input gesammelt und auf der Basis natürlich irgendwie sehr datengetrieben auch einfach Produkte weiterentwickeln können. Und natürlich das emotionale Involvement der Community wird dadurch auch immer und immer höher. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kundinnen und Kunden dann halt auch das Produkt, an dem sie quasi selber mitentwickelt haben, auch kaufen, steigt bei uns auch messbar, je tiefer wir die Community involvieren, auch einfach deutlich an.
Crazy. Ist auf jeden Fall irgendwie eine sehr, sehr gesunde, oder beziehungsweise ich finde das irgendwie so schön, weil sich so, das hört sich so irgendwie alles so sehr harmonisch an, weißt du? Ich meine, das ist irgendwie alles so, setzt sich irgendwie alles so ein bisschen so perfekt zusammen. Ich hatte eigentlich sozusagen eine andere Frage vorbereitet, oder beziehungsweise wir hatten jetzt eben im Vorgespräch schon auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass sich der Markt halt irgendwie auch so ein bisschen dreht. Also irgendwie vieles auf dem Markt verändert sich gerade. Viele gehen, glaube ich, aus dem Markt gerade auch wieder raus. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob es irgendwie auch so ein paar Fuck-Ups gab auf dem Weg. Klar, die wird es auch gegeben haben, aber viel spannender fände ich irgendwie von dir eigentlich zu wissen, wie du gerade irgendwie einfach so diesem Jahr gegenüberstehst. Also ihr seid dann ja irgendwie jedes Jahr wirklich um deutliche doppelte Prozentstellen sozusagen gewachsen. Man denkt dann natürlich irgendwie, ey, wie geil ist das denn? Und irgendwie, man macht dann ja auch Pläne und dann irgendwie ist es ja irgendwie vielleicht doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Vielleicht kannst du irgendwie so ein bisschen drüber sprechen, wie das Jahr vielleicht für dich so ein bisschen persönlich war in der Company und wie sich der Markt vielleicht so ein bisschen verändert hat, weil das fand ich sehr, sehr spannend.
Ja, genau. Ich habe es ja eben schon mal mit dem Wort beschrieben, sehr zäh. Also es ist deutlich, deutlich mehr Aufwand auf unserer Seite notwendig, um weiteres Wachstum zu realisieren. Der Markt hat sehr viel Bewegung momentan. Das ist zum einen geprägt durch die Gesamtwirtschaft, Situation, in der wir uns natürlich befinden, aber auch von der Marktgröße. Ich habe es ja eben schon mal kurz angerissen, von irgendwie 820.000 Geburten in, ich meine, 2021 auf jetzt letztes Jahr 680.000. Die Entwicklung im Markt, gerade auf unserer Größe, ist dann auf jeden Fall spürbar. Heißt, wir müssen natürlich uns doppelt und dreifach anstrengen, um weiter Marktanteile für uns zu gewinnen. Und auf der anderen Seite auch unternehmensseitig in dem ganzen Setup ist sehr viel Bewegung im Markt. Es gab einige Insolvenzen von direkten Konkurrenten, Übernahmen von großen Playern im Markt, die jetzt gerade teilweise eben sehr viel Unruhe dann auch reingebracht haben, um das ein bisschen so anzureißen. Was meine ich damit? Insolvenzen führen natürlich irgendwie mittelfristig, langfristig dazu, dass wir unsere Position als Marke im Markt stärken können. Führt aber auch kurzfristig dazu, dass eben sehr viele Produkte zu sehr niedrigen Preisen in den Markt geschwemmt werden und das natürlich dann auch schon in der Konkurrenz ja, einen gewissen Druck ausübt und für, ja, wie ich eben schon sagte, eine gewisse Unruhe sorgt, weil wenn Produkte auf einmal mit 80% im Markt verkauft werden, da kann uns jetzt auch nicht nur unsere Marke schützen, das merken wir dann auch einfach schon, so ehrlich kann und muss ich dann auch sein. Deswegen ist für uns jetzt gerade irgendwie so ein Jahr der Entwicklung, ja, ein bisschen Ruhe reinbringen, schauen, okay, wohin bewegt sich der Markt, uns da auch nochmal irgendwie deutlich stärker aufzustellen, um dann in den Folgejahren wieder richtig PS für Wachstum auf die Straße zu bringen und unsere Positionierung im Markt auch einfach noch weiter zu stärken.
Es ist vor allem wahrscheinlich irgendwie im Stationären wahrscheinlich irgendwie schwieriger, wenn die so ein bisschen Stock aufbauen und dann halt sozusagen da ganz klar einfach rational die Entscheidung fällen, für welches Produkt entscheide ich mich jetzt, dann halt sozusagen für das irgendwie sehr rabattiert zu gehen. Ist das so?
Absolut. Natürlich, wenn in einer Insolvenz mit Insolvenzverwalter dann natürlich irgendwie die das Warenlager aufgelöst wird und zu extrem attraktiven Konditionen dann auch an Händler verkauft wird, da kann ich aus Händlersicht das auch absolut nachvollziehen, dort eben entsprechend zuzuschlagen, gerade wenn es Marken sind, die schon lange am Markt sind, die auch irgendwie nach Verlassen der Marke des Marktes im Zweifel immer noch genügend Bekanntheit haben, um weiterhin für attraktive Abverkäufe zu sorgen, kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Aber wir hatten auch die Situation, dass einer der größten Online-Händler von einem Konkurrenten übernommen wurde und dann auch das Warenlager entsprechend aufgelöst wurde. Und dass in einer Phase von 3-4 Monaten extrem viel Ware zu sehr niedrigen Konditionen den Markt geflutet haben. Also aus Endkundensicht war es eine Top-Zeit, auf jeden Fall Babyprodukte zu kaufen in den letzten Monaten. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt auch in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Jahren da wieder deutlich mehr Ruhe einkehren wird.
Womit beschäftigt man sich dann? Also sozusagen, du hast ja irgendwie jetzt auch schon irgendwie gesagt, dass ihr da jetzt irgendwie auch sehr nüchtern dran geht. Das ist jetzt nichts, was euch irgendwie, glaube ich, schlaflose Nächte beschert, aber sozusagen ist es irgendwie einfach die Marktgegebenheit, gerade vor allem in Deutschland. Jetzt ist es natürlich so, ich habe jetzt, glaube ich, noch nie so oft gesagt, dass ich keine Kinder habe, aber das heißt, es kann natürlich sein, dass es irgendwie in jedem Land anders ist, aber dann würde ich mir halt irgendwie vorstellen, warum nimmt man nicht genau das gleiche Blueprint, was man sich eigentlich aufgebaut hat und geht damit irgendwie woanders hin? Ihr habt das, glaube ich, versucht, aber wieso ist Internationalisierung erst sozusagen jetzt 2025 so ein bisschen so ein Thema und wieso nicht so ein bisschen früher? Weil ich dachte mir so, alleine so in den Benelux-Ländern ist es halt irgendwie ziemlich klar und, keine Ahnung, Italien hat, glaube ich, irgendwie die höchste Geburtenrate irgendwie immer noch und sowas, wo man sich dann irgendwie denkt, okay, wenn der Markt, und es ist halt ein Verdrängungsmarkt, nicht weiter wächst, dann muss ich halt irgendwie vielleicht früher irgendwo anders hingehen. Wie habt ihr das Thema so ein bisschen behandelt?
Der Begriff, den ich dem Ganzen überstellen würde, ist ganz klar Fokus. Ja, limitierte Kapazitäten, sowohl irgendwie personell als auch finanziell. Und wir haben einfach noch das Wachstumspotenzial im deutschsprachigen Raum gesehen und sehen das auch immer noch. Vor dem Hintergrund haben wir immer ganz klar gesagt, wir reiten die Welle hier weiter und schauen, okay, wir haben einen Fokus auf den Markt. Wir gucken erstmal, okay, wir bauen unser Produktsortiment aus, machen da eine ganz runde Story draus, bevor wir alles irgendwie parallel machen und den Fokus verlieren und alles so ein bisschen machen, aber nichts richtig, war für uns immer super wichtig, einfach uns klar irgendwie darauf zu fokussieren, irgendwie nachhaltig zu wachsen, gesund zu wachsen. Deshalb kam als erster internationaler Markt, zwar natürlich noch im deutschsprachigen Raum, aber auch einfach irgendwie operationseitig und mit einer Fremdwährung die Schweiz hinzu. Das sind wir jetzt vor knapp 2 Jahren gestartet. Das war für uns eigentlich so der erste Testmarkt. Ja, es gibt gewisse Spillover-Effekte, einfach auch durch die Markenbekanntheit, durch die deutsche Sprache, aber eben auch sehr große Unterschiede, was die Operations, Import, Logistikthemen angeht, Erwartungshaltung, Zahlungsbereitschaften etc. Und der Markt hat extrem gut von Anfang an für uns funktioniert und funktioniert auch immer noch sehr gut, wächst auch sehr stark Und auf der Grundlage mit dem Blueprint, wie du es gerade genannt hast, für Internationalisierung, haben wir dann auch jetzt Anfang des Jahres die Niederlande und Italien gestartet. Wobei wir hier auf jeden Fall merken, dass Internationalisierung auch nicht gleich Internationalisierung ist. Was meine ich damit? Wir sehen eben, dass gerade im Babysegment Vertrauen, Markenbekanntheit, Weiterempfehlungsquoten essentiell sind für Abverkäufe, für Marken auf- und Ausbau und dass es in den beiden Ländern eben keine richtigen Spillover-Effekte aus dem deutschsprachigen Raum gibt, wie es jetzt irgendwie von Deutschland, Österreich zu der Schweiz vielleicht war. Heißt, effektiv fangen wir dort in den Märkten wieder bei Null an und deshalb wird der Prozess auch einfach einen Ticken länger dauern als jetzt zum Beispiel in der Schweiz, wo wir direkt sofort PS auf die Straße gebracht haben mit Eröffnung des Online-Shops unter der Schweizer Domain und dem Setup der Operations.
I see. Vielleicht sozusagen dann letzte Frage, bevor wir ein bisschen in noch einen anderen Bereich reingehen, ist so ein bisschen, was meinst du denn oder was ist dein Plan, wo bringst du das Ding vielleicht die nächsten 5 Jahre noch hin, was sind so die wichtigsten Fokusthemen, die vielleicht noch kommen? Klar, irgendwie, man hat sich wahrscheinlich auch irgendwie andere, vor 2 Jahren hättest du das Jahr 2025 wahrscheinlich auch anders beschrieben so ein bisschen, das heißt, es ist eh eigentlich nicht so viel wert, aber wo wirst du noch so ein bisschen so die Fokusthemen reinsetzen, was wird noch vielleicht so ein bisschen kommen?
Ja, genau, also zum einen auf der Produktseite schauen wir uns natürlich konstant weiter an, okay, wie können wir den Customer Lifecycle noch besser bedienen? Gibt es noch andere Produktkategorien, die vielleicht früher schon anschließen oder später im Zweifel noch anschließen? Von daher werden wir auf jeden Fall weiterhin Produkte entwickeln. Ich glaube, das ist immer ein Thema, dass wir da Test and Learn immer weitergehen. Im Textilbereich aktuell noch der Fokus. Vielleicht gehen wir auch mal in andere Produktkategorien. Da sind wir grundsätzlich offen. Das trauen wir uns auf jeden Fall zu, auch Expertise in den anderen Bereichen entsprechend aufzubauen. Und auf der anderen Seite, was das Wachstum angeht, eben eine gewisse Präsenz im stationären Handel aufzubauen, auch mit einer eigenen Markensprache. Das ist auf jeden Fall irgendwie langfristig das Ziel, dass wir quasi die Markenwelt Emma und Noah, die man bei uns online erleben kann, auch am POS entsprechend erleben kann mit unseren Handelspartnern zusammen. Und ich glaube, mittel- und langfristig ist das ganz klare Ziel, irgendwie die führende Marke in Europa zu werden für nachhaltige Babyprodukte, vor allem im Bereich Heimtextil.
Crazy. Ich bin sehr gespannt, weil es ist irgendwie, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man eigentlich irgendwie alles bis zum, weiß ich nicht, zur Einschulung, so ungefähr irgendwie alleine da irgendwie über Fashion halt irgendwie, glaube ich, ganz gut was machen kann und irgendwie was da natürlich noch für andere Themen und dann kommen nochmal ganz andere Produktkategorien, der so ein bisschen mit reinspielen. Deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das läuft. Bevor wir uns vielleicht im zweiten Teil nochmal ein bisschen genauer damit beschäftigen würden oder bewerten, wie du so ein bisschen dein eigenes Blueprint vielleicht heute aufbauen würdest oder worauf du heute achten würdest, wenn du vielleicht nochmal neu gründest. Wir stellen hier im Podcast immer 2 Fragen, die wir wirklich jedem stellen. Die wurde jetzt, glaube ich, mit dieser Folge dann 104 Mal beantwortet. Das heißt, du bist die 105. Die erste Frage wäre, mit wem auf der Welt würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Das könnte eine fiktive Person sein, das kann alles sein. Also Person kann auch tot sein.
Ja. Ich glaube ganz grundsätzlich, der Gründer von Pangaea, den finde ich super spannend, irgendwie da in diesem Bereich Fashion nochmal komplett neue Produktkategorie mit relativ basic Produkten, aber einer extrem hohen irgendwie Produktinnovation, was die Textilzusammensetzung angeht, auch Fokus Nachhaltigkeit, Fokus irgendwie Social Cause, finde ich super spannend, da eben entsprechend reinzugehen, vor allem auch zu einem Preispunkt sich durchzusetzen. Der deutlich über dem Durchschnitt liegt und eben in diesem Bereich Nachhaltigkeit, was ja viele auch immer so ein bisschen betrachten mit Jutebeuteln und alles so ein bisschen in dem Öko-Touch, das eher in so einem Luxussegment noch zu platzieren. Das fand ich schon immer super spannend, habe viele Produkte davon, finde es irgendwie super spannend, wie viel Research and Development, die einfach auch in so Textilfasern setzen können, was für uns natürlich auch grundlegend interessant ist. Deswegen glaube ich, ist es A, eine spannende Gründerstory und B, kann ich irgendwie ein paar Informationen mit abgreifen, die auch für uns relevant sind.
Aber das ist eine deutsche Firma?
Nee, aus UK kommen
die. Aus UK, ja, okay, aber ist jetzt nicht so weit. Vielleicht beim UK-Markteintritt,
du weißt. Es könnte noch realisierbar sein.
Vielleicht lade ich ihn nochmal zum Podcast ein, dann würde ich hier ein Intro machen.
Sehr gut, nein, ich freue mich drauf.
Aber finde ich eine spannende Antwort. Ich finde es immer cool, wenn man irgendwie sozusagen so ein bisschen mixt, okay, was kann ich privat, so ein bisschen, was finde ich privat an der Brand cool, aber was kann ich vielleicht auch business-wise ein bisschen mitnehmen. Ist, glaube ich, eigentlich immer so ein bisschen ein sehr, sehr spannendes Ding. Werbung in eigenen eigener Sache. Wie bei Appscale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen. Damit auch wieder zurück zum Podcast. Wenn wir vielleicht so ein bisschen rüberleiten in dein eigenes Blueprint oder wie du dein Blueprint vielleicht aufbauen würdest, wenn du eine neue Marke gründen würdest, fängt meiner Meinung nach immer vieles damit an, dass man sich irgendwie anschaut, okay, welcher Markt ist irgendwie gut, welches Produkt kann ich da reinsetzen, welches Produkt braucht vielleicht auch so ein bisschen der Markt und auch eure Gründung, würde ich sagen. Ihr kommt von der WAU, es war alles sehr analytisch, weißt du, was ich meine? Also sozusagen, du hast doch immer noch keine Kinder, Aline weiß ich nicht, aber auch sozusagen, nicht. Ihr macht da schon analytisch, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job. Wie würdest du denn vielleicht heute nochmal vorgehen und wenn du dich fragen würdest, hey, in welchem Bereich kann ich überhaupt gründen oder in welchem Bereich kann ich überhaupt eine Marke aufbauen? Worauf würdest du vielleicht so ein bisschen achten?
Ja, ich würde auf jeden Fall weggehen vom Bauchgefühl, das auch auf Basis der Analytik, weil ich glaube, dass es auch einfach hinderlich sein kann oder dass es für uns hinderlich gewesen wäre, wenn wir rein von unserem eigenen Bedarf einfach auf die Gesamtgesellschaft geschlossen hätten und die gesamte potenzielle Zielgruppe. Deswegen würde ich mich grundsätzlich von dem Thema Bauchgefühl ein bisschen lösen, weil ich glaube, es romantisiert halt viele Themen. Es beeinflusst auch die Perspektive auf viele Themen, was halt Marktgröße, Potenzial, Wachstum etc. angeht. Und ich würde mir wirklich die Zeit nehmen und Ruhe anzuschauen, okay, was gibt es irgendwie für Produktnischen, was gibt es für Verticals, wie groß sind die potenziellen Märkte auch wirklich, weil das sehen wir ja auch allein bei uns, wir sind in einem Nischenmarkt, wenn ich das jetzt vergleiche mit Supplement-Brands, die im Zweifel jeden von 18, im Zweifel vielleicht schon 16 bis irgendwie zum Rentenalter begleiten können auf ihrer Sport- und Fitness-Journey, das ist für uns natürlich deutlich schwieriger. Heißt, der attainable Markt ist natürlich einfach auch deutlich kleiner. Da würde ich schon sehr stark drauf achten. Im Zweifel sich auch mal immer ein bisschen an den USA orientieren. Viele Trendthemen sind dort deutlich schneller, deutlich früher groß. Und im Zweifel ja auch ein bisschen davon ableiten, okay, kann sowas irgendwie in Deutschland, Europa auch gut funktionieren. Und bei der Gründung würde ich auch sehr stark darauf achten, dass die Unit Economics passen. Also wirklich mal Cases aufstellen, durchrechnen, weil ich spreche mit vielen Gründerinnen und Gründern, auch gerade irgendwie am Anfang, die sich über die gesamte Kostenstruktur gar nicht wirklich Gedanken gemacht haben. Und wenn du Deckungsbeiträge erzielst, die irgendwie dir am Ende ein EBITDA von 3-4% erwirtschaften können, kann sich jeder selber ausrechnen, auf welche Größe man überhaupt umsatzseitig kommen muss, damit das auch finanziell Spaß macht und dass da ein gesunder Puffer dann auch aufgebaut werden kann. Und das sind, glaube ich, so die drei Themen, die ich mir sehr stark anschauen würde. Und auch vielleicht einfach weg von so Trendthemen, weil, was du eben schon gesagt hast, Shiny Objects, viele stürzen sich halt gerne irgendwie auf Trendthemen. Wenn ich nochmal gründen würde, würde ich mir wahrscheinlich Bereiche anschauen, die ich eher unsexy finde. Wo hier vielleicht
Commodities Leute, so ein bisschen oder was?
Absolut, absolut. Halt irgendwie spannende, kleinere Nischen, irgendwie Pflegeprodukte für Senioren, ich weiß es nicht.
Wo richtig Masse einfach drin ist.
Ja, genau. Viel Kapital, hohe Zahlungsbereitschaften, der Markt eine gewisse Größe hat, die Konkurrenz eigentlich, ja, gering, vielleicht ein Ticken schwächer ist und auch die Markteintrittsbarrieren dann einfach nicht so hoch sind. Ich glaube, das sind halt Bereiche, ja, die ich super spannend finde. Ich bin aber auch jemand, der Energie einfach generell aus dem Thema Unternehmertum zieht. Offensichtlich, weil ich bin ja selber kein Nutzer von unseren Produkten, aber ich habe trotzdem extrem Spaß, mich halt in solche Themen reinzufuchsen. Das ist, glaube ich, schon eine gute Grundvoraussetzung, weil ansonsten gerade in Zeiten, in denen es schwieriger wird, wird es dann natürlich hart, wenn man irgendwie nicht für das Produkt oder die Marke oder das Unternehmen brennt, dann auch wirklich da das Durchhaltevermögen an den Tag zu legen.
Verstehe ich. Den Punkt Margenstruktur fand ich eigentlich fast mit am spannendsten, weil ich glaube, da, das ist so ein bisschen immer so der Tipping Point, wo viele auch einfach richtig segeln gehen, ja, so ein bisschen. Vor allem, wenn die Marktlage halt schwieriger wird und du einfach merkst, ja, okay, alles klar, ich habe irgendwie in der übelsten High-Time meine Produkte kalkuliert. Gibt's da irgendwie, also ich habe ja selber keine Brand, ich kann ja dir nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Gibt's da irgendwie so eine Regel, nachdem ihr vielleicht irgendwie Produkte irgendwie so kalkuliert, dass ihr irgendwie sagt, okay, irgendwie Herstellungskosten dürfen vom VK irgendwie nur, weiß ich nicht, 18% betragen oder sowas, oder wir planen irgendwie, weiß ich nicht, 45 Euro Acquisition Cost einfach plakativ pro Produkt mit ein. Gibt's da irgendwie so ein paar Faustregeln?
Jein. Ich würde immer sagen, klassische BWL-Antwort, es kommt drauf an.
Ich habe ja auch mal BWL studiert, deswegen.
Bei uns ist das auf jeden Fall mittlerweile klar, weil wir natürlich auch die Datengrundlage haben. Wir wissen, okay, zu welchen Customer Acquisition Cost kaufe ich irgendwie Neukunden ein? Was ist unsere Logistikstruktur? Ja, wo kann ich irgendwie optimieren? Was ist Transaktionsgebühren? Und dann weiß ich natürlich, okay, mit einer Zielmarge, was muss ich irgendwie an Deckungsbeitrag erwirtschaften? Okay, dann kann das Produkt irgendwie das und das kosten. Variiert aber, würde ich sagen, von Bereich zu Bereich. Ja, Lebensmitteleinzelhandel sieht ganz anders margentechnisch strukturell aus, als jetzt zum Beispiel Unterwäsche, Socken, T-Shirts, wo du mit einer ganz anderen Retourenquote alleine schon kalkulieren musst, die eher bei 40-50% liegt. Ja, das sind alles so Sachen, die da natürlich Einfluss drauf nehmen, die ich dann, wenn ich neu gründen würde, vorab versuchen würde abzuschätzen, einfach durch Gespräche mit anderen Gründerinnen und Gründern, die irgendwie Erfahrung in dem Bereich haben, damit man so ein bisschen das Gespür dafür bekommt, okay, sind meine Annahmen realistisch, ergibt das Sinn finanziell, ja, auf welche Größe kann ich damit irgendwie in welchem Zeitraum kommen? Und das habe ich das Gefühl, das vernachlässigen viele Leute, auch viele Fashion-Brands, die rechts und links gefühlt aus dem Boden sprießen, die einfach das Thema Discount-Quote und Retourenquote in so Cases gar nicht beachten. Und dann kann es natürlich sein, dass sich eine 40% Retourenquote einfach in der Profitabilität auseinandernimmt.
Ja, okay, das stimmt natürlich. Finde ich einen smarten Ansatz, dass man das eigentlich gar nicht so verallgemeinern kann, weil am Ende schießt du dir wahrscheinlich auch selber so ein bisschen mit ins Bein, am Ende wieder so ein bisschen. Grundsätzlich wäre so ein bisschen die letzte Frage, die ich zu dem Thema so ein bisschen habe, ist Validierung des Produktes und vielleicht Validierung von einem Marketing-Channel, weil ich sehe, oder beziehungsweise wir machen halt auch irgendwie so ein paar, sag ich mal, kleinere Projekte in irgendwelchen Agenturen, wo wir Coachings irgendwie mitmachen oder sowas, und da sieht man eigentlich immer recht schnell, dass die Leute irgendwie gefühlt in jede Richtung rennen, aber irgendwie nichts wirklich validiert bekommen. Klar, wenn du halt irgendwie einfach ein komisches Produkt hast, hast du halt ein komisches Produkt, und dann muss man sich halt auch nicht wundern, warum es halt eben nicht funktioniert. Ja. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben ein solides Produkt in einem guten Markt und es ist halt irgendwie auch ein bisschen Differenzierung, das heißt irgendwie ist es jetzt irgendwie nicht das Gleiche, was schon 80 Mal da ist. Wie würdest du denn vielleicht ein bisschen vorgehen, das Produkt zu validieren, aber eben auch vielleicht den ersten Marketing-Channel?
Genau, Produktvalidierung hängt sehr stark vom Produkt auch wieder ab. Ist das eher was, was ich stationär testen muss? Ist das was, was ich online, rein online verkaufen kann? Ist das was, was ich auf dem Marktplatz verkaufen kann, weil Stickiness für die Marken nicht so hoch ist? Und darüber würde ich eigentlich gehen, wenn ich am Markt schon bin mit dem Produkt. Ansonsten würde ich mir am Anfang ganz klar Fokus und Testgruppen suchen. Ja, das machen wir jetzt auch in Neuproduktentwicklung eigentlich immer, dass wir mit 50, 60 Thoughtleadern, Produkttestern aus unserer Community zusammenarbeiten und da einfach sehr stark persönliches Feedback einbeziehen, weil das gibt schon mal ein gutes Grundgefühl für das Produkt, was irgendwie Painpoints sind, was könnten potenzielle USPs sein. Aber wenn das Szenario ist, wie du es beschrieben hast, dass die Produkte schon am Markt sind, würde ich mir wahrscheinlich einfach einen guten Sales-Channel suchen, wo ich schnell irgendwie Traffic drüber aufbauen kann, wo ich vielleicht aber auch Zugang zu den Endkunden und Endkundinnen habe. Ist jetzt zum Beispiel natürlich bei Amazon eher ein Ticken schwieriger, um auch einfach Feedback einzuholen, intensives Feedback durch vielleicht irgendwie ein Interview im Nachgang oder vernünftigen Produktbewertungen und auf der Basis einfach auch testen kann, okay, in welche Richtung muss ich vielleicht das Produkt weiterentwickeln, welche Verticals spreche ich auch vielleicht an. Ich meine, Beispiel Y-Food sprechen ja ganz unterschiedliche Verticals an, mit Sportlern irgendwie auf Proteinbasis, mit irgendwie LKW-Fahrern, die wenig Zeit haben, oder den Berufstätigen, die keine Mittagspause gerade mal haben. Und ich glaube, da auch nochmal irgendwie die Differenzierung testen und finden zu können, weil jetzt im Gegensatz zu uns, wir sind ja eben in einer sehr starken Nische, haben viele Produktkategorien auch die Möglichkeit, einfach unterschiedliche Verticals anzusprechen. Und beim Test der Marketingkanäle, auch da wieder Analytik, irgendwie statistisch vorgehen. Ja, wenn ich irgendwie den Impact von einem Marketingkanal bewerten möchte, versuche ich eigentlich immer alle Variablen gleich zu halten und nur die eine Variable, die ich testen möchte, irgendwie anzupassen, um zu schauen, okay, was ist wirklich der inkrementelle Uplift, den dieser Kanal, den diese Kampagne bringt. Klar, das ist immer leichter gesagt, in dem perfekten Testszenario leben wir natürlich nicht, aber was wir halt machen mit Kampagnen, mit neuen Kanälen, ist halt immer irgendwie ein Testbudget, 50.000, 100.000 Euro. Kann man natürlich auch irgendwie auf einem kleineren Budget fahren, aber ja, je schneller man natürlich die Daten sammelt, desto schneller kann ich das auch validieren, und die Geschwindigkeit ist bei uns natürlich dann schon entscheidend. Ansonsten dauert es einfach einen Ticken länger, und dann einfach zu schauen, okay, was ist wirklich der inkrementelle Impact von der Kampagne, von dem Kanal auf den Gesamtumsatz, und darüber kann ich es dann einfach sehr gut bewerten, weil wenn ich hingehe und ich drehe alle Kanäle auf, weiß ich gar nicht, woher kommt jetzt wie welcher Effekt, und das ist auch immer das Gefühl, was ich bekomme bei Direct-to-Consumer-Marken, mit denen ich dann teilweise spreche, ist, dass gerne einfach alles 360 Grad angeschaltet wird, am besten noch irgendwie mit PR inklusive, und am Ende weiß ich überhaupt nicht mehr, von welchem Kanal kommt der Nutzer, die Nutzerin oder der Kunde, die Kundin, und ja, dann ist das Einzige, worauf ich es im Zweifel irgendwie zurückführen kann, eine Post-Purchase-Umfrage, und dann ist da auch immer die Frage, okay, wie belastbar ist das, welche Kanäle haben da jetzt wirklich irgendwie wie mit reingespielt, genau.
Ja, finde ich, sehen wir auch immer wieder, so ein bisschen granularer an die Sachen ranzugehen und diese dann halt eben auch wirklich gut bewerten zu können, ist meistens viel, viel mehr wert, als zu sagen, ja, ich habe alles ausprobiert und irgendwie nur das hat funktioniert. Also immer, wenn man sich so den Change genau irgendwie messbar vor Augen führen will, dann wirklich halt sehr granular die Anpassungen machen und darüber gehen. Finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube tatsächlich, wir müssen so ein bisschen Richtung Ende kommen, weil sozusagen, ja, sozusagen der Folgetermin sozusagen schon steht. Trotzdem haben wir noch eine Frage, die wir jedem hier stellen, und das ist so ein bisschen so die Frage, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Der kann privat sein, der kann sozusagen business-wise sein.
If going gets tough, the tough get going. Das ist immer was, was ich mir sehr zu Herzen nehme. Also in harten Phasen dann auch einfach irgendwie die Bereitschaft haben, Gas zu geben und zu machen. Weil am Ende kann ich viel irgendwie auf dem Musterbrett irgendwie mir ausrechnen und Business Cases hier und da aufstellen. Aber im Zweifel, ja, die Validierung kommt am Ende dann wirklich auch einfach dadurch, es zu machen, zu testen. Ja, da aus der Komfortzone rauszugehen, einfach loszulegen, ist im Zweifel bei vielen Themen, egal ob es privat ist, ob es jetzt irgendwie Sport, neue Leute kennenlernen etc. ist, oder im Business neue Märkte, neue Produkte oder auch einfach irgendwie in harten Phasen ja, die PS auf die Straße zu bringen und sich nicht verunsichern zu lassen, sondern irgendwie sich da treu zu bleiben und seinen Weg zu gehen und dann auch einfach mal hart zu ackern. Das ist, glaube ich, was ich mir immer sehr stark zu Herzen nehme, was ich auch vielen Leuten empfehle. Und was mir bisher auf jeden Fall, was mich, glaube ich, dahin gebracht hat, wo ich jetzt heute bin.
Sehr stark. Bisschen Arschbacke zusammenkneife. Also finde ich einen sehr, sehr guten Ratschlag. Den lassen wir auch genauso stehen, weil du hast es halt auch perfekt formuliert. Aber ich kann dem wirklich nur zustimmen, und ist, glaube ich, immer ein guter Appell am Ende von so einer Folge, dann nochmal so ein bisschen so den kleinen Nackenschlag zu bekommen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür.
Ich habe zu danken.
Fabian, vielen Dank für die, ja, 55 Minuten Gespräch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es wäre wahrscheinlich noch deutlich länger geworden. Wir können gerne vielleicht in 2, 3 Jahren mal eine kleine Update-Folge machen. Ich glaube, jetzt steht bei euch viel an. Neue Produkte kommen irgendwie. Der Markt wird sich hoffentlich in 1, 2 Jahren wieder ganz anders gedreht haben. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was du in deiner Follow-up-Folge irgendwann berichtest. Ich bin jederzeit bereit, bedanke mich aber für deine Zeit und deine Anreise hier nach Köln. Und ja, wünsche euch alles Gute. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
Ciao. Werbung in eigener Sache. Wie bei Appscale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann, und alles weitere können wir von da besprechen.